Volker Ulrich, Napoleon, gelesen von Frank Streichfuß und Heiner Lenz.
Nach einer Einschätzung gibt es über Napoleon Bonaparte ungefähr 80.000 Bücher und jedes Jahr kommen neue hinzu. Dabei ist der gute Mann schon seit 200 Jahren tot. Außerdem beschäftigen sich zahllose Artikel, Filme, Kunstwerke, Gedichte und Lieder mit seiner Person. Das ist auch kein Wunder, denn sein Leben ist einfach wahnsinnig faszinierend. Der korsische Underdog arbeitete sich mit allen Mitteln nach oben, bis er sich schließlich in einer pompösen Zeremonie selbst zum Kaiser Frankreichs krönte. Am Höhepunkt seiner Macht herrschte er über beinahe ganz Europa. Militärische Strategie, blutige Schlachten, skandalöse Romanzen, ein abgrundtiefer Fall, ein unwahrscheinliches Comeback und die Verbannung auf eine einsame Insel. Eine bessere Story hätte sich kein Bestsellerautor ausdenken können. Napoleon Bonaparte ist eine Jahrhundertfigur. In unseren Blinks nehmen wir dich im Schnelldurchlauf mit durch seine aufregende Lebensgeschichte.
Blink Nummer 1. Ein korsischer Außenseiter auf der Überholspur.
Napoleon Bonaparte kam gar nicht als Napoleon Bonaparte auf die Welt, sondern als Napoleone Buonaparte. Seine Eltern lebten auf Korsika und die Familie seines Vaters hatte italienische Wurzeln. So schön und idyllisch es auf der sonnigen Mittelmeerinsel für den jungen Napoleone gewesen sein musste, so schnell fand seine Kindheit ein Ende. Denn schon im Alter von 9 Jahren schickte sein Vater ihn in den kalten und regnerischen Nordosten Frankreichs. Dort ging er auf eine Militärschule in Brienne. Seine Klassenkameraden gehörten allesamt dem französischen Adel an und machten sich über den kleinen Korsen lustig, der aus einer weniger reichen Familie stammte. Napoleone hasste es, von seinen Mitschülern gehänselt zu werden, und außerdem hasste er auch gleich das ganze Land. Schließlich besetzte Frankreich seine stolze Heimat Korsika. Also zog sich Napoleone zurück und sann auf Rache. Den Besuch der Militärschule hatte er den guten Kontakten seines Vaters zu verdanken. Der arbeitete in Versailles, dem damaligen Machtzentrum Frankreichs, und hatte für ihn ein begehrtes Stipendium ergattert. Und Napoleone nutzte seine Chance. Er verschlang zahllose Bücher und beeindruckte seine Lehrer mit seinem Wissen über Geschichte und Geografie. Als er die Schule nach 4 Jahren beendete, gehörte er zu den wenigen Auserwählten, die auf die Offiziersschule Champ de Mars gehen durften. Seine Mitschüler waren immer noch hochnäsige und herablassende Söhne aus reichen Familien. Doch mittlerweile hatte Napoleone genug Selbstbewusstsein und er scherte sich nicht mehr um ihre Meinung. Mit nur 16 Jahren durfte Napoleone die Uniform eines französischen Offiziers anlegen. Er startete seine militärische Karriere als Unterleutnant bei einem Artillerieregiment in Valence, einer mittelgroßen Stadt im Rhonetal. Dort lernte er das Militärhandwerk von Grund auf. Die ersten Monate musste er die Aufgaben von einfachen Soldaten erfüllen. Schon bald zeigte sich ein Talent, das ihm später sehr nützlich sein sollte. Napoleone fiel es sehr leicht, eine gute Beziehung zu der gesamten Truppe aufzubauen. Vom Koch bis hin zum General. Alle mochten den energiegeladenen und cleveren Korsen. Seinen Urlaub nutzte er immer, um seine Familie auf Korsika zu besuchen. Dort engagierte er sich in der Unabhängigkeitsbewegung. Es muss schwer für ihn gewesen sein, seine gesamte Jugend inmitten von Menschen zu verbringen, die für ihn verhasste Besatzer waren. Im April 1789, Napoleone war gerade 20 Jahre alt, erhielt er zum ersten Mal ein Kommando über 3 Kompanien in der Kleinstadt Auxonne. Seine Aufgabe? Nach Unruhen in der Bevölkerung wieder für Ordnung sorgen. Die Mission war ein Erfolg, doch Napoleone war von seiner eigenen Rolle nicht überzeugt, denn die Unruhen waren ein Vorbote der Französischen Revolution. Wie stand Napoleone zu den Revolutionären? Nun, er sah sich in erster Linie als Korse, nicht als französischer Revolutionär. Trotzdem gab es eine starke Verbindung zwischen Napoleone und den Aufständischen. Er war, wie sie, getrieben vom Hass auf den französischen Adel.
Blink Nummer 2. Eine militärische Karriere in revolutionären Zeiten.
Die dramatischen Tage um den 14. Juli 1789, an dem in Paris der Sturm auf die Bastille stattfand, verbrachte Napoleone auf seinem Posten im verschlafenen Auxonne. Napoleone unterstützte die Ideen der Revolutionäre, aber er war selbst nicht aktiv dabei. Er wählte den Weg des geringsten Widerstands und leistete Ende August, gemeinsam mit seinem Regiment, den Eid auf die neu geborene Republik. Endlich gehörte das verhasste Ancien Regime der Vergangenheit an. Die Revolution beschleunigte Napoleones Karriere. Viele der adeligen Offiziere wurden entlassen oder warfen selbst das Handtuch. Damit machten sie den Weg frei für den jungen Emporkömmling. Hinzu kam, dass ein Krieg zwischen dem revolutionären Frankreich und den konservativen Mächten Preußen und Österreich entbrannt war. Es wurden also händeringend fähige Militärs gesucht. Napoleone war zur Stelle. 1791 wurde er zum Hauptmann befördert. 2 Jahre später erhielt er das Kommando über die Artillerie einer Armee, die die abtrünnige Hafenstadt Toulon belagerte. Hier zeigte er zum ersten Mal sein überragendes strategisches Talent. Es gelang ihm, die gut befestigte Stadt in nur 2 Tagen einzunehmen. General Robespierre, damals der wichtigste Mann in der Republik, war beeindruckt. Er belohnte den ehrgeizigen Jungoffizier mit dem Kommando über die Artillerie der Italienarmee, die in Nizza stationiert war. Doch gleichzeitig überschlugen sich in Paris die Ereignisse. Die Herrschaft Robespierres und seiner Anhänger, der Jakobiner, wurde 1794 gestürzt. Robespierre starb unter der Guillotine. Als sein Protégé wurde auch Napoleone verhaftet. Er kam zwar nach kurzer Zeit wieder frei, verlor aber sein Kommando. Es sah so aus, als sei seine glanzvolle Karriere beim Militär schon wieder vorbei. Um seine Karriere zu retten, reiste er 1795 nach Paris. Doch anstatt im Militär zu dienen, stürzte er sich erst einmal ins Pariser Gesellschaftsleben. Nach den revolutionären Wirren gab man sich in der Hauptstadt ganz der Vergnügungssucht hin. Jeden Tag fanden Bälle statt, die Theater und Salons waren voll, die Stimmung ausgelassen. In diesem wunderbaren Sommer lernte Napoleone Joséphine de Beauharnais kennen. Sie war schön, allseits beliebt, 6 Jahre älter als Napoleone und verwitwet. Er verliebte sich Hals über Kopf. Die Beziehung brachte beiden Vorteile. Für Napoleone war Joséphine die Eintrittskarte in die Pariser High Society, in der sich damals Angehörige des alten Adels und der neuen Elite mischten. Joséphine wiederum war auf der Suche nach jemandem, der ihren luxuriösen Lebensstil finanzieren konnte. Es dauerte nur wenige Monate, bis sie sich am Traualtar wiederfanden. Zur selben Zeit lernte er den politisch einflussreichen Paul de Barras kennen, der in der neuen Regierung eine Schlüsselrolle spielte und Napoleone wieder ins Militär berief. Die Ehe von Napoleone und Joséphine war gerade einmal 2 Tage alt, als er nach Nizza abreiste, um das Kommando der Italienarmee zu übernehmen. Das war übrigens auch der Zeitpunkt, in dem er seinem Namen 2 Buchstaben entfernte, die einen großen Unterschied machen sollten. Aus dem Korsen Napoleone Buonaparte wurde der Franzose Napoleon Bonaparte.
Blink Nummer 3. Ein erfolgreicher General putscht sich an die Macht.
Der Anblick seiner neuen Truppen war für Napoleon ein Schock. Die Soldaten standen krumm und schief, ihre Uniformen und ihre Schuhe hatten Löcher und in ihren Gesichtern erkannte er vor allem Desinteresse. Es war nicht zu übersehen, die Italienarmee war in einem desaströsen Zustand. Es war völlig undenkbar, mit diesem lahmen Haufen die österreichischen Armeen aus Italien zu vertreiben. Doch natürlich schaffte der damals erst 26-jährige Napoleon schnell Abhilfe. Innerhalb weniger Wochen motivierte er seine Truppen und schlug mit ihnen anschließend nicht nur die Österreicher, sondern auch noch die Armee von Piemont. In entscheidenden und gefährlichen Momenten stürmte er selbst seinen Truppen voran und gewann dadurch die Herzen seiner Soldaten. Die von der Fremdherrschaft befreiten Italiener jubelten Napoleon und seinen Männern begeistert zu. Die Italienarmee eilte von Sieg zu Sieg und 1797 endete der Krieg gegen Österreich. Das geschlagene Kaiserreich musste unter anderem das Herzogtum Mailand an Frankreich abgeben. Napoleon war nun ein Held. Aber warum war er eigentlich so erfolgreich? Der Grund ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Zuerst einmal war die französische Armee mit dem ganzen Herzen dabei, denn die Soldaten kämpften für ihre republikanischen Ideale. Das österreichische Heer hingegen bestand aus Söldnern, denen es relativ egal war, für wen sie kämpften. Die französischen Soldaten aber liebten Napoleon, sie hätten alles für ihn getan. Und natürlich war er auch ein genialer militärischer Denker. Als gewiefter Feldherr und kaltblütiger Taktiker überraschte er seine Gegner stets mit ungewöhnlichen Ideen. Es gibt noch eine weitere Tatsache, die zu seinem Erfolg beitrug. Napoleon war ein Meister der Propaganda. Zum Beispiel gründete er 2 Zeitungen, die im Prinzip nur dazu dienten, ihn selbst in einem positiven Licht darzustellen. Napoleons nächste Aktion war allerdings von vornherein zum Scheitern verurteilt. 1798 versuchte er, Ägypten zu erobern, um Frankreichs Erzfeind Großbritannien zu schaden. Machen wir es kurz. Die Expedition ging schrecklich schief und er kehrte mit dem Rest seiner Truppen nach Frankreich zurück. Die Franzosen nahmen Napoleon seinen gescheiterten Ausflug in den Orient nicht übel, denn sie hatten ganz andere Sorgen. Die Bürger hatten das Vertrauen in das Direktorium verloren, das damals die Geschicke Frankreichs leitete. Der Staat war so gut wie pleite. Und außerdem hatten sich Österreich, Großbritannien und Russland verbündet, um Frankreich anzugreifen. Verzweifelte Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und so tat sich Napoleon in Paris mit dem Regierungsmitglied Joseph Sieyès zusammen. Am 10. November 1799 verübten die beiden mit ihren Anhängern einen erfolgreichen, unblutigen Staatsstreich. Napoleon hatte es geschafft. Er war gerade einmal 30 Jahre alt und im Zentrum der Macht angekommen.
Blink Nummer 4. Erst Konsul, dann Kaiser.
Die ersten 2 Jahre von Napoleons Herrschaft erschienen vielen Franzosen wie ein Traum. Napoleon erreichte einen Waffenstillstand mit seinen Gegnern und kümmerte sich nur um die Innenpolitik. Er reformierte die Verwaltung, sanierte die Finanzen und investierte in die Infrastruktur. Neue Straßen und Kanäle wurden gebaut, die Arbeitslosigkeit ging zurück. Die Wirtschaft florierte, die Preise für Brot und andere Lebensmittel waren niedrig. Überall entstanden prachtvolle neue Gebäude. Kurz, die Menschen waren fröhlich und entspannt. Und sogar der Rotwein schmeckte irgendwie besser als jemals zuvor. Du ahnst es vermutlich schon. Dieser paradiesische Zustand, dieses Leben wie Gott in Frankreich, war ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Da liegst du richtig, denn die Medaille hatte natürlich noch eine andere Seite. Napoleon unterdrückte zum Beispiel die Opposition auf brutale Weise. Er verbot kritische Zeitungen, ließ politische Gegner köpfen und baute ein riesiges Spitzelnetz auf. Die meisten Franzosen störte das wenig. Sie waren glücklich über den Frieden und den neuen Wohlstand. Diese positive Stimmung nutzte Napoleon von Anfang an aus, um nach und nach seine Macht zu erweitern. Offiziell war Frankreich ja eine Republik, doch hinter den Kulissen war es längst zu einer Diktatur geworden. Napoleon erhielt zum Beispiel das Recht, alle Minister und Mitglieder des Staatsrates zu ernennen. Um den demokratischen Schein zu wahren, ließ er sich Ende 1799 zum ersten Konsul wählen. Eine überwältigende Mehrheit stimmte für ihn. Heute wissen wir, dass dieses Wahlergebnis gefälscht war. Zuständig dafür war Napoleons Bruder Lucien, den er praktischerweise zum Innenminister ernannt hatte. 2 Jahre später, 1802, schloss der erste Konsul Napoleon offiziell Frieden mit Großbritannien und Russland. Die Franzosen liebten ihn dafür und stimmten in einem Plebiszit dafür, dass Napoleon Konsul auf Lebenszeit sein sollte. Außerdem bekam er das Recht zugesprochen, seine Nachfolger zu bestimmen und die Verfassung nach seinem Gutdünken zu ändern. Spätestens ab diesem Zeitpunkt waren die beiden demokratischen Kammern nur noch ein schmückendes Feigenblatt über seiner Alleinherrschaft. Nach und nach kehrte Napoleon zu den Sitten des vorrevolutionären Bourbonenreiches zurück. Er hatte zum Beispiel einen eigenen Hofstaat in seinem Schloss, den Tuilerien. Kurioserweise wurden dort wieder vorrevolutionäre Sitten eingeführt. So sprachen sich die Mitglieder des Hofes nicht mehr als Bürgerin oder Bürger an, sondern wieder als Madame und Monsieur. 1804 schlug ein Mitglied des Parlaments vor, dass Napoleon zum Kaiser gewählt werden sollte. In einer Volksabstimmung stimmten fast alle Franzosen dafür. Am 2. Dezember 1804 fand die pompöse Zeremonie in der berühmten Kathedrale von Notre-Dame statt. Napoleon krönte sich in Anwesenheit des Papstes Pius VII. Selbst zum Kaiser. Und in ganz Frankreich jubelten die Menschen: Vive l'Empereur Napoléon! Es lebe der Kaiser Napoleon!
Blink Nummer 5. Der Herr über Europa.
Schon im darauffolgenden Jahr, 1805, war es mit dem Frieden vorbei. Offiziell hatte London schon 2 Jahre vorher Frankreich den Krieg erklärt, wobei er eigentlich sehr schleppend anlief. Frankreich nahm den Briten Hannover ab und Großbritannien schnappte sich mehrere französische Kolonien. Das war alles. Keiner der beiden Staaten traute sich, den anderen in seinem angestammten Territorium anzugreifen. 1805 änderte sich die Situation. Das lag vor allem daran, dass Zar Alexander I. von Russland beschloss, ein Bündnis mit Großbritannien einzugehen. Die beiden riesigen Reiche einigten sich darauf, dass sie Frankreich in seine Grenzen von 1792 zurückdrängen wollten. Schon bald schlossen sich viele europäische Staaten den beiden Großmächten an. Österreich, Schweden, Bayern, Württemberg, Baden, Neapel. Frankreich sah sich plötzlich von einem großen Teil Europas bedroht. Napoleons große Stunde war gekommen. Er war der beste Stratege Europas. Seine Bürger standen zu 100% hinter ihm, seinem Land ging es gut und seine Armee war hervorragend ausgestattet. Der Kaiser zog also in den Krieg und eroberte in den nächsten 2 Jahren fast den gesamten Kontinent. Sein erstes größeres Opfer war Österreich, das sich nach der Schlacht bei Austerlitz im Dezember 1805 geschlagen gab. Auch Holland, Bayern und Württemberg verleibte Napoleon dem Französischen Reich ein. Im folgenden Jahr waren Preußen und Polen an der Reihe. Wenn sich Napoleon mal nicht über Generalstabskarten beugte oder vom Feldherrenhügel aus den Kanonendonner dirigierte, machte er Abstecher in die eroberten Städte. Schließlich musste er mit den Besiegten Verhandlungen führen. In Warschau verliebte er sich in die junge polnische Gräfin Maria Walewska, die schon nach kurzer Zeit schwanger wurde. An sich nichts Außergewöhnliches, aber diese Schwangerschaft hatte ziemlich radikale Konsequenzen, denn sie war der Beweis, dass die Kinderlosigkeit des Kaiserpaares an Josephine lag und nicht an Napoleon. Er ließ sich also kurzerhand von Josephine scheiden, schließlich brauchte er einen Nachfolger auf dem Thron. Napoleon war jetzt der Herrscher über ein riesiges Imperium. Er begann, Mitglieder seiner Familie als Könige einzusetzen. Zum Beispiel machte er seinen Bruder Louis 1806 zum König von Holland. In den meisten von ihm besetzten Ländern stieß er moderne und grundlegende Reformen an. In Preußen wurde zum Beispiel zur Zeit seiner Herrschaft vom Steuersystem über das Wahlrecht bis hin zu Bildung und Militär so gut wie alles reformiert. Trotzdem war Napoleon natürlich nicht überall so beliebt wie in Frankreich. Um beim Beispiel Preußen zu bleiben: Napoleon halbierte sein Herrschaftsgebiet und verpflichtete es zu hohen Entschädigungszahlungen. Gleichzeitig blieben eine Menge französische Soldaten in Preußen stationiert, die auf Kosten des Landes verpflegt und untergebracht wurden. Kurz, es gab sehr viele Länder und sehr viele Menschen, die sich von Napoleons Fremdherrschaft befreien wollten. Und auf Dauer ist es natürlich einigermaßen anstrengend, fast einen kompletten Kontinent zu unterdrücken. Kein Wunder also, dass dieser Druck mit der Zeit deutliche Spuren in Napoleons Persönlichkeit hinterließ.
Blink Nummer 6. Das Blatt beginnt sich zu wenden.
Wir entführen dich kurz auf einen Ball in den Tuilerien im Paris des Jahres 1808. Die Kronleuchter blitzen, der feine Champagner perlt in den Gläsern und die prachtvollen Kleider der Damen rascheln bei jedem Schritt. Trotzdem ist die Stimmung schlecht, denn der Kaiser hat sich verändert. Als die große Flügeltür aufgeht und er den Ballsaal betritt, fällt es sofort auf. Er ist dick geworden. Die Haare gehen ihm aus und unter seinen Augen sind tiefe Schatten. Noch mehr als sein Körper hat sich allerdings seine Persönlichkeit verändert. Anstatt intelligenten und unterhaltsamen Smalltalk zu machen, schreitet der Kaiser seine Gäste ab und beleidigt einen nach dem anderen. Kein Wunder, dass seine Partys bei der Pariser Noblesse alles andere als beliebt sind. Die Jahre an der Macht hatten Napoleons unangenehme Wesenszüge verstärkt. Er war misstrauisch geworden, jähzornig, nervös und leicht reizbar. Er duldete keinerlei Widerspruch mehr und wurde größenwahnsinnig. Im ganzen Land ließ er Statuen von sich selbst errichten. Nur logisch, dass die Bevölkerung immer weniger hinter ihrem unsympathischen Kaiser stand. Dazu trug auch bei, dass es außenpolitisch nicht gerade rund lief. 1808 marschierte Napoleon zum Beispiel unter einem Vorwand in Spanien ein. Allerdings hatte er den Widerstand der spanischen Bevölkerung unterschätzt. Nach einem blutigen Eroberungsfeldzug verlegten sich die Spanier auf die Guerilla-Taktik. Das Nachbarland wurde dadurch zu einer dauerhaft schwerenden Wunde in Napoleons Reich. Zurückziehen konnte er sich aber auch nicht. Das hätte sein Ansehen so geschädigt, dass es seine Herrschaft bedroht hätte. Es gab noch eine weitere Sache, die die Franzosen ihrem Kaiser übel nahmen. Im Jahr 1809 heiratete er die österreichische Kaisertochter Marie Louise. Das weckte bei der Bevölkerung schlechte Erinnerungen. Nur 2 Jahrzehnte zuvor hatten die Franzosen es mit der ebenfalls aus Wien stammenden Marie Antoinette zu tun bekommen, die sich als Königin vor allem durch ihren dekadenten Lebensstil hervortat. Auf eine neue adelige Marie aus Wien hatten sie denkbar wenig Lust. Napoleons Beliebtheit nahm also weiter ab. Und das hatte fatale Folgen. Seine Truppen wurden immer unmotivierter. Die Franzosen waren kriegsmüde und immer mehr junge Männer entzogen sich dem Wehrdienst. Und es gab immer mehr unter ihnen, die ihren Unmut über den Herrscher auch laut kundtaten. Keine guten Voraussetzungen für weitere Eroberungsfeldzüge. Doch genau das hatte Napoleon im Sinn. Er war mittlerweile überzeugt davon, von der Vorsehung auserwählt zu sein. Und er hatte unter anderem den Plan, Indien zu erobern. Im Jahr 1811 sagte er, dass er in 3 Jahren über das gesamte Universum herrschen würde. Da täuschte er sich allerdings. 3 Jahre später sollte sein Reich in Trümmern liegen.
Link Nummer 7. Der tiefe Fall.
1811 feierte Napoleon noch rauschende Feste. Nur 3 Jahre später wurde er auf einer Reise als Gefangener durch Frankreich mit Steinen beworfen und beschimpft. Was war passiert? Ganz einfach. Russland war passiert. Napoleon hatte die unterjochten europäischen Staaten gezwungen, Soldaten für einen Russlandfeldzug zur Verfügung zu stellen. So schaffte er es, mit der größten Streitmacht aufzumarschieren, die Europa je gesehen hatte. Mit ganzen 675.000 Mann, nicht einmal die Hälfte davon aus Frankreich, machte er sich im Sommer 1812 siegesgewiss auf den Weg nach Moskau. Die russische Armee setzte auf die Weite des Landes. Sie zog sich immer weiter nach Osten zurück und hinterließ dabei nichts außer verbrannter Erde. Je tiefer Frankreichs Truppen nach Russland vordrangen, desto schwieriger wurde es für sie, sich mit Lebensmitteln und anderem Nachschub zu versorgen. Nach einigen Wochen waren die Straßen gesäumt von den Kadavern verhungerter Pferde. Während des Marsches sank die Moral der Truppen auf Null. Dennoch schaffte es Napoleon bis nach Moskau. Und nach einer blutigen Schlacht um die russische Hauptstadt richtete er sich im Kreml ein. Er rechnete mit einem Friedensangebot von Zar Alexander I., doch der hatte einen besseren Plan. Er ließ seine Hauptstadt anzünden und wartete auf den Winter. Ohne Nahrung in einer niedergebrannten Stadt hatte Napoleon keine andere Wahl, als vor dem Winter den Rückzug anzutreten. Die Temperaturen fielen schnell und gaben der sowieso schon geschwächten Armee den Rest. Nur eine kleine Truppe schaffte es zurück hinter die russischen Grenzen. Napoleon selbst verkleidete sich als Sekretär und nahm eine Kutsche nach Paris, damit er die Hauptstadt vor den schlechten Nachrichten erreichte. Doch auch dieser Versuch, zu retten, was noch zu retten war, nützte ihm nicht viel. Denn anschließend fielen die anderen europäischen Staaten über Frankreich her. Russland ging eine Allianz mit Preußen und Spanien ein und schließlich traten auch noch Österreich und Großbritannien dem neuen Bündnis bei. Napoleon verlor zunehmend die Kontrolle über die Situation. Bei der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 wurde er vernichtend geschlagen. Die feindlichen Truppen rückten immer weiter vor und am 30. März 1814 kapitulierte Paris. Napoleons Reich war Vergangenheit. Die Alliierten beauftragten Napoleons Außenminister Talleyrand damit, eine neue provisorische Regierung zu bilden. Einer ihrer ersten Beschlüsse lautete: Wir verbannen Napoleon auf die toskanische Insel Elba. Seine Reise ans Mittelmeer wurde zu einem Spießrutenlauf. Die Franzosen beschimpften ihren ehemaligen Kaiser, spuckten ihn an und bewarfen ihn mit Steinen. Die Szenen wurden so bedrohlich, dass seine Aufpasser schließlich gezwungen waren, Napoleon zu verkleiden, um überhaupt weiterreisen zu können.
Blink Nummer 8. 100 unwahrscheinliche Tage.
Und dann, nur etwas mehr als ein Jahr später, hatte sich die Situation wieder ins Gegenteil verkehrt. Napoleon ritt unter Jubelrufen in Paris ein. Seine Anhänger trugen ihn in das Residenzschloss. Er war wieder da. Wie war das möglich? Hatten die Franzosen das Elend des vergangenen Jahres einfach vergessen? Ja und nein. Zunächst hatte Napoleon auf Elba sein Miniaturreich regiert. Die neue Regierung hatte ihm 1000 Soldaten überlassen, mit deren Hilfe er auf der kleinen Mittelmeerinsel neue Straßen baute, die Verwaltung reformierte und Weinberge pflanzte. Trotzdem langweilte sich der ehemalige Kaiser und außerdem ging ihm langsam das Geld aus. Aufgegeben hatte Napoleon aber noch lange nicht. Stattdessen nutzte er die Zeit auf Elba, um ein umfangreiches Spionagenetz zu organisieren. Überall in Europa hatte er geheime Agenten, die ihn ständig über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden hielten. Schon bald horchte er auf. Die Agenten aus Frankreich berichteten ihm, dass das Volk mit der Herrschaft seines Nachfolgers, König Ludwig des 18., ziemlich unzufrieden war. Vor allem seine ausufernde Vetternwirtschaft und die steigende Arbeitslosigkeit brachten die Franzosen gegen ihn auf. Und noch etwas war für Napoleon wichtig. Ludwig der 18. hatte viele seiner vorherigen Offiziere entlassen. Die saßen jetzt arbeitslos herum und wünschten sich ihren alten, glorreichen Kaiser zurück. Also beschloss Napoleon, es noch einmal darauf ankommen zu lassen. Am 26. Februar 1815 landete er mit einigen Soldaten in Cannes. Er machte sich auf den Weg nach Norden und kurz vor Grenoble stellte sich ihm ein erstes Bataillon des neuen Regimes in den Weg. Stolz trat Napoleon allein vor und sagte zu den Soldaten: Ist einer unter euch, der seinen Kaiser töten will? Hier bin ich! Die Soldaten waren begeistert von seinem Mut und liefen zu seinen Truppen über. So wurde die Reise nach Paris nach und nach zu einem Triumphzug und am 19. März floh der neue König aus der Hauptstadt. Napoleon war wieder da. Natürlich war ein Teil der Franzosen jetzt skeptischer als bei seiner ersten Herrschaft. Schließlich hatten viele von ihnen einen Bruder oder einen Sohn in einer der vielen Schlachten verloren. Daher gab sich Napoleon geläutert und erklärte, keinen Krieg mehr führen zu wollen. Diese Rechnung hatte er leider ohne Großbritannien, Russland, Preußen und Österreich gemacht. Sobald Napoleon wieder auf dem Thron saß, verpflichteten sich die Länder, nicht eher die Waffen niederzulegen, bis Napoleon völlig besiegt sei. Napoleon entschloss sich, zuerst zuzuschlagen. Er gewann 2 Schlachten. Die 3. Schlacht hingegen verlor er so krachend, dass heute noch jedes Kind den Namen der Stadt kennt, bei der sie stattfand: Waterloo. Die Niederlage war vollständig und endgültig. Napoleons 2. Herrschaft hatte nur 100 Tage gedauert.
Blink Nummer 9. Vom Ende der Welt ins Reich der Legenden.
Die Insel St. Helena ist ein unwirtlicher Felsen am Ende der Welt, mitten im südatlantischen Nirgendwo, fast 2000 Kilometer von der Küste Westafrikas entfernt. Als Napoleon im Jahr 1815 auf die britische Insel verbannt wurde, gab es nicht viel mehr zu tun, als auf das Meer zu blicken und vielleicht ein bisschen zu gärtnern. Zu allem Überfluss lag Napoleons Alterssitz Longwood House auch noch im klimatisch ungünstigen Teil der Insel. Die Hausmauern umwehte ein kalter, feuchter Wind und im Inneren tummelten sich die Ratten. Eigentlich wollte Napoleon nach seiner letzten Niederlage in die USA flüchten und dort Asyl erbitten. Doch als er aus dem Hafen von Rochefort auslaufen wollte, blockierte ein englischer Kreuzer die Ausfahrt. Also musste er sich wohl oder übel den Briten ausliefern. Und die verfrachteten ihn nach St. Helena. Napoleon hatte ungefähr 50 Leute bei sich, ein paar Vertraute und einige Bedienstete. Auf St. Helena verbrachte der zweimalige ehemalige Kaiser seine Tage damit, seine Erinnerungen aufzuschreiben. Nachmittags machte er häufig eine Spazierfahrt oder einen Ausritt. Trotzdem war das Leben auf St. Helena für alle im Hause Napoleon geradezu unerträglich langweilig. Doch Napoleon würde die Insel nie wieder verlassen. Nach und nach verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, bis er schließlich verstarb. Insgesamt hatte Napoleon 6 Jahre auf St. Helena verbracht. Im Jahr 1815 kam er auf der Insel an. Am 9. Mai 1821 wurde er dort begraben. Offiziell starb er an Magenkrebs. An dieser Diagnose gibt es allerdings heute einige Zweifel, die sich wohl nie mehr aufklären lassen. Auf seinem Grabstein stand übrigens nichts. Die Franzosen wollten, dass dort Kaiser Napoleon eingraviert würde. Die Briten waren für Napoleon Bonaparte. Als sie sich nicht einigen konnten, ließen sie den Grabstein einfach blank. Und dann wurde Napoleon zu einer Legende. Das lag einerseits an seinen Memoiren, die schnell zu einem absoluten Bestseller wurden. Darin stellte sich Napoleon als Vollstrecker der Französischen Revolution dar, als Anwalt der Völkerfreiheit. Er betont außerdem, dass er nur Krieg geführt habe, um Frieden zu stiften. Diese Selbstdarstellung ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen, aber die Franzosen wollten sie gern glauben. Sie waren mit den neuen Herrschern unzufrieden und es fiel ihnen schwer, sich vom ehemaligen Glanz ihres Großreiches zu verabschieden. Und so entstand schon bald ein richtiger Kult um Napoleon. Er prangte auf Tabakdosen, Streichholzschachteln, Würfelbechern und Suppentellern. Überall hingen Bilder von ihm. Im Jahr 1840 war die Napoleon-Verehrung so allgegenwärtig geworden, dass sein Leichnam von St. Helena nach Paris gebracht wurde und dort, fast 20 Jahre nach seinem Tod, ein Staatsbegräbnis mit allen Ehren erhielt. Seitdem beschäftigen sich Schriftsteller, Künstler und Historiker mit ihm. Und ein Ende der Faszination ist noch lange nicht in Sicht.
Das war unser Parfumsritt durch das Leben von Napoleon Bonaparte nach der Biografie von Volker Ulrich. Was für ein Leben! Die persönliche Seite von Napoleons Geschichte ist mitreißend und voller überraschender Wendungen, da sind wir uns sicher einig. Er schaffte es in einem wahnsinnigen Tempo vom Außenseiter bis zum Kaiser eines riesigen Reiches. Der einsetzende Größenwahn, der desaströse Russlandfeldzug und schließlich die Verbannung. Alleine dadurch hätte er sich einen prominenten Platz in den Geschichtsbüchern verdient. Das unwahrscheinliche Comeback der 100 Tage setzte seiner verrückten Lebensgeschichte dann noch die Krone auf. Was aber vielleicht noch spannender ist, sind die größeren gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge, von denen viele erst im Nachhinein sichtbar wurden. Es ist zum Beispiel faszinierend, wie Napoleon als Vollstrecker der Französischen Revolution durchging, während er gleichzeitig eine lupenreine Kopie des Ancien Régime aufbaute, oder wie die französische Bevölkerung es ihm übel nahm, dass auch er eine Marie aus Wien heiratete, oder wie spektakulär er bei seinem Russlandfeldzug scheiterte und wie so manche nach ihm anscheinend nicht aus der Geschichte gelernt hatten. Man sieht also, selbst 200 Jahre nach Napoleons Tod hält sein Leben noch so einige Lektionen bereit. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dein Wissen aus dem Geschichtsunterricht ein wenig aufpolieren konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.